Natur pur. Ein kristallklarer Bergsee in Österreich. Bing wird hier die nächsten Tage für seinen Job verbringen.
Das war einfach ein sehr, sehr schöner Ort und tolle Menschen waren dort. Und das war einfach wirklich Dankbarkeit pur, das erleben zu können. Da habe ich mich sehr gefreut, das zu machen, was ich gerade mache.
Bing arbeitet selbstständig als Fotograf. Sein Auftrag? Fotos von einem Tanzcamp in der Natur machen. Diese Momente der Selbstständigkeit sind perfekt. Aber es gibt noch die anderen Momente. Da zweifelt Bing.
Dann, wenn Geldsorgen kommen, denkt man darüber nach, warum mache ich das eigentlich? Und als Selbstständiger ist das manchmal schwierig, wenn man in einer bisschen komplizierteren Phase ist und dann aufs Konto schaut und dann denkt, wie plane ich jetzt weiter?
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns im Alltag beschäftigt. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Ich bin Charline Rogall. Heute gucken wir uns die berufliche Selbstständigkeit genauer an. Was bedeutet es, selbstständig zu sein? Was für eine Type muss man sein, damit man den Arbeitsalltag packt? Und wie kann man mit Herausforderungen in der Selbstständigkeit umgehen und achtsam arbeiten?
Also ganz am Anfang, da war ich ja Student und die Fotografie hat mich einfach nur nebenbei begleitet. Da habe ich noch gar nicht an irgendwelche Risiken gedacht. Ich war wirklich zu der Zeit auch sehr naiv, habe alles gemacht, war überall unterwegs so und hatte einfach nur Freude, mit der Kamera Fotos zu machen.
Bing ist 30, hat eigentlich Architektur studiert und schon als Teenie gern fotografiert. Während des Studiums hat er dann mit Kollegen ein Architekturbüro gegründet. Aber dann wurde es zu viel. Und nach einem Schicksalsschlag musste sich Bing erstmal rausziehen. Irgendwann kam dann sein berufliches Comeback. Als Fotograf. Seit etwa 2 Jahren ist er jetzt selbstständig und kann davon leben.
Fotografie hat mich eigentlich schon immer begleitet, auch während des Studiums. Das war mein Ausgleich. Die Architektur waren sehr viele Linien, genaue Zahlen, sehr viel mit Dokumenten und DIN-Normen, sage ich mal. Natürlich auch sehr viel Kreativität. Aber die Fotografie für mich war dann wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Ausgleich, weil ich dann nur Menschen fotografiert habe und auch das bewusst gemacht habe und habe dann auch während der Studienzeit schon viel fotografiert, war auf Jam-Sessions in Köln und dann hat sich das so entwickelt, dass ich so ein bisschen Fuß gefasst habe in der Musikindustrie, in der Musikszene und ein sehr prägendes Erlebnis für mich war dann halt, ich war, ich glaube so 22 höchstens. Da habe ich dann einen Rapper fotografiert aus Bonn, Celibate Bill. Und da wurden dann auf einmal so meine Fotos veröffentlicht. Dann auch auf EP-Cover gedruckt. Und das war für mich das erste Mal, dass ich meine Fotos, meine Kunst sozusagen in der Hand gehalten habe und das im Kiosk gesehen habe, dass es verkauft wurde. Und das war wirklich der Moment, wo ich dann gedacht habe, wow, das ist sehr, sehr schön. Das ist sogar so oft gedruckt wird, publiziert wird und verkauft wird sogar. Und ich hatte damals noch gar keine Ahnung von irgendwas und habe einfach ja nur fotografiert gehabt.
Hattest du denn am Anfang nicht auch ein bisschen Respekt oder gerade auch ja, die Risiken, an die man so denkt? Was hat das mit dir gemacht, auch finanziell eventuell einiges tragen zu müssen?
Natürlich habe ich mich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meiner Verlobten darüber unterhalten, wie ich jetzt davon leben kann, wie das jetzt ist. Man hat dann natürlich Angst auch irgendwie, so okay, kriege ich überhaupt das Geld rein, um meine Miete zu bezahlen? Ja. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen und einfach die Mentalität bekommen, so ey, wenn du das professionell machst, dann hast du auch ein anderes Hustle. Das heißt, du gehst an die Sache auch ganz anders ran, als wenn das nur dein Nebenbei-Job oder Hobby ist. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ich kann es zumindest etwas ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, kann ich ja immer noch irgendwas anderes arbeiten.
Und konntest du dich so ein bisschen auf deine Familie verlassen, dass gerade am Anfang, wenn die Aufträge nicht so reinkommen, du dann auch irgendwie aufgefangen wirst?
Eigentlich nicht, nein, nein. Meine Mutter versucht natürlich, so gut wie es geht, halt mir auch ein bisschen, ja, mich zu supporten. Mhm. Wenn ich sie besuche, kocht sie sehr, sehr viel für mich. Aber finanziell, eigentlich nicht, nein. Da habe ich keinen Background oder keinen Puffer, der mich auffangen könnte.
Du hast dir also wirklich einfach gedacht, du ziehst jetzt irgendwie Aufträge an Land und es geht dann Schritt für Schritt.
Genau, richtig, ja. Genau so.
Warum warst du so angstfrei? Das finde ich spannend. Oder anders formuliert, warum warst du so
nicht,
mutig?
Genau. Meine Eltern sind ja eigentlich immer sehr große Vorbilder. Die sind nach Deutschland gekommen und hatten auch nichts außer zwei Rucksäcke. Und ich dachte mir so, boah, ich bin der Sohn meines Vaters, wenn der das gepackt hat, dann schaffe ich das auch irgendwie, ja, genau. Und ein Stück Naivität steckt auch drin natürlich, das muss ich zugeben.
Wie schlägst du dich eigentlich mit dem ganzen Papierkram? Denn Steuer und so, das ist ja durchaus komplizierter als bei einer Festanstellung.
Ja, da war ich gerade eben dran noch. Da drücke ich mich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne vor. Ich hasse alles, was mit Papierkram und Finanzen zu tun hat, weil das hemmt mich immer wirklich von meiner kreativen Arbeit, von meinem Denken. Auch wenn ich über Finanzen verhandeln muss, sage ich mal, das ist mir unangenehm. Aber natürlich muss man das lernen. Hm. Ich versuche, soweit es geht, das an die Steuerberaterin abzugeben. Und mein Traum wäre es natürlich, gar nichts davon zu wissen. Ich würde am liebsten irgendwie immer ja, nur einen gewissen Teil sozusagen ausgezahlt bekommen und alles andere sollen andere Menschen machen für mich. Das wäre mein Traum.
Ja.
Ja, das wäre mein Traum, ja. Aber ja, ich kann mit Zahlen eigentlich leider nicht so gut umgehen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Was hättest du denn gerne vorher gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gesprungen bist?
Dass man wirklich in jedem Bereich etwas Ahnung haben muss. Also man darf nicht nur Interesse für das, was man liebt, haben, sondern man muss wirklich irgendwann sein Interesse, seine Neugierde ein bisschen erweitern und auch sich andere Sachen angucken. Und nur dann kann man sozusagen wachsen. Ja.
Und genau an dieser Stelle möchte ich gern einhaken und Bings Perspektive mit einer wissenschaftlichen ergänzen. Sophia Kiefel ist Psychologin und berät Selbstständige und Führungskräfte zu mentaler Gesundheit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Sie hat zur mentalen Belastung von Selbstständigen geforscht. Bings Wahrnehmung, in mehreren Bereichen auf Zack sein zu müssen, kann Sophia Kiefel bestätigen.
Ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, man ist, wenn man selbstständig ist, nie das, was man eigentlich ist, zu 100%. Also wenn ich sage, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Foodtruck als Koch oder Köchin, dann muss ich immer auch gucken, wie ist das mit der Hygiene, wie rechne ich das steuerlich alles ab. Wenn ich eine Webseite habe, dann bin ich irgendwie auch noch Webseitendesigner. Ich habe für die Webseite auch gewisse Datenschutzverordnungen zu beachten. Ich bin der Online-Marketing-Manager, der Digitalisierungsbeauftragte. Also ich bin sozusagen alles in einem für mein Unternehmen. Und das kann dann schon eine große Herausforderung sein, weil eigentlich möchte ich ja vielleicht einfach nur gerne gutes Essen machen oder was auch immer machen, mit dem ich mich ja eigentlich selbstständig gemacht habe. Und ich bin eben nie nur das.
Das A und O in der Selbstständigkeit, sagt Sophia Kiefel, ist gut auf sich zu achten, achtsam zu sein.
Auf die eigene Gesundheit achten und Regenerationszeiten einplanen, also Stichwort Selbstausbeutung, sich da auch mal selber zu reflektieren, wo arbeite ich vielleicht über meine Grenzen. Auf keinen Fall Erschöpfungsanzeichen ignorieren und weiterarbeiten oder gar vielleicht irgendwie zu Substanzen greifen, Alkohol oder auf Medikamente, um durchhalten zu können. Also wenn man so weit ist, dann auf jeden Fall sich Hilfe holen.
Hilfe holen kann auch bedeuten, die Menschen um sich herum mit einzubeziehen, wenn man merkt, es wird zu viel, und Fragen stellen.
Wie nimmst du mich gerade wahr? Hast du auch das Gefühl, dass sich hier extrem viel verändert? Das so zum Thema Achtsamkeit für die eigene Gesundheit, was ich auch sehr empfehle, kein Alleinkämpfertum zelebrieren. Also man sagt ja immer so, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Baby der eigenen Geschäftsidee. Alles alleine durchziehen zu wollen, ist nicht sinnvoll und nicht erfolgsversprechend und auch nicht gesund. Also dass man sich da Netzwerke sucht und Menschen sucht, die einen beraten können. Die eigenen Grenzen noch anzuerkennen, also wenn ich nicht mehr kann, dann darf ich mich auch selbst reflektieren und vielleicht für mich feststellen, ich quäle mich hier nur, es ist nichts für mich. Ich bin vielleicht ein sicherheitsbedürftiger Mensch und ich komme nicht auf den grünen Zweig mit meiner Idee und dann ist es auch okay, das wieder aufzugeben.
Selbstständigkeit ist eben nur eine Möglichkeit zu arbeiten. Wer auf 9-to-5 steht, also Angestelltenverhältnis mit geregelten Arbeitszeiten und Sicherheit, herzlichen Glückwunsch. Nice, dass ihr euch kennt.
Und wer jetzt noch unsicher ist, ob das mit der beruflichen Selbstständigkeit passen könnte und nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll, easy, das geht einigen so. Diese Unsicherheit beobachtet nämlich Marco Habschick. Er arbeitet bei Gründerplattform, einer Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, der KfW-Bankengruppe und dem Startup Business Pilot. Die Plattform unterstützt bei Gründungen mit kostenlosen Angeboten. Marco Habschick sagt, der erste Schritt ist erstmal simpel. Man braucht Bock, was machen zu wollen.
Hauptpunkt beim Mindset ist tatsächlich, was machen zu wollen. Und das würde ich auch absolut in den Mittelpunkt stellen. Das ist viel wichtiger als alle anderen Dinge, die man lange Zeit eben so mit Selbstständigkeit und Unternehmertum eben so verbunden hat. Es hat sich die Welt einfach so wahnsinnig viel weiterentwickelt, dass also einige dieser alten Stereotype und auch Annahmen und auch Vorgehensweisen gar nicht mehr so stimmen oder nicht mehr notwendig sind. Und das, was aber immer Unternehmertum ausgemacht hat, das ist, dass die Leute halt A, ihr eigenes Leben selber gestalten wollten und dass sie B, auch irgendwie Bock hatten, was zu verändern. Also das ist für mich eigentlich das A und O.
Was braucht man denn, wenn man sich so vorstellt, man packt so sein Werkzeugkofferchen? Was sollte da schon drin sein? Also eine gute Idee, super für den Anfang, aber das reicht ja dann nicht, oder?
Nee, es reicht insofern nicht, dass eine Idee immer nur so gut ist, wie sie funktioniert. Das heißt, ich muss eigentlich auch in meinem Werkzeugkasten haben, immer dieses Herantastende, dieses Ausprobierende, sehr viel mir Informationen einfach einsammeln, indem ich entweder mit Leuten rede oder mir zumindest die Daten beschaffe, die irgendwie mich wissen lassen, ob diese Idee eigentlich eine gute ist. Das gehört schon auch ganz tief ins unternehmerische Werkzeugköfferchen.
Wenn man ans Gründen, an die Selbstständigkeit denkt, vielleicht auch eine Idee hat, dann fühlt sich das immer so an, als müsste man gleich so die ganz große Sache starten, radikal vorgehen. Muss das immer so ein Riesending sein?
Das genau ist heute eben nicht mehr so. Und wir versuchen halt auch diese Message immer und immer wieder loszuwerden. Es ist einfach nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahrzehnten, dass man für Gründungen wahnsinnig viel Geld braucht, dass es einen unglaublichen Vorlauf braucht, dass es Haus und Hof sofort im Feuer stehen und so weiter. Das ist heute eben nicht mehr so. Und das ist das, was uns auch so inspiriert bei unserer Arbeit. Ein Großteil, ich glaube über die Hälfte mittlerweile, aller Gründungen passieren mittlerweile im Nebenberuf. Die Leute schrauben ihren Hauptjob ein bisschen runter und probieren sich aus. Und wenn sie merken, da ist was, von dem ich leben könnte, dann gehen sie vielleicht irgendwann den Schritt oder machen das dauerhaft nebeneinander. Man spricht dann von Sidepreneurship, dass man halt neben dem Hauptjob irgendwie noch ein eigenes Gewerbe sich aufbaut. Das ist ganz typisch. Und generell ist es auch so, guck dir doch viele moderne Jobs an. Was brauche ich denn mehr als irgendwie einen Computer und irgendwie ein Office-Paket? Und dann sitze ich irgendwo in der Welt und nehme irgendwelche Jobs an und bin als Freelancer unterwegs oder sonst wie. Da ist einfach unglaublich viel passiert, sowohl technologisch als auch in unseren ganzen sozialen Strukturen, dass ich auf so unglaublich vielfältige Art mein eigenes Ding eben machen kann. Und dementsprechend haben die Leute, glaube ich, viel leichtere Chancen und müssen viel weniger Risiken eingehen, um sich da eben ranzutasten, um klein anzufangen und dann zu gucken, taugt das was und wird das vielleicht größer. Und ich kann es ja auch so groß halten, wie ich selber will. Ich muss nicht irgendwie ein Milliardenunternehmen irgendwie aufbauen. Ich kann das Ganze so skalieren, dass ich entweder nur mich selber unterhalte, dann würde man von Solo-Entrepreneur oder Solo-Selbstständigen reden. Ich kann vielleicht ein, zwei Beschäftigte da irgendwie dabei haben oder vielleicht noch ein paar Freie um mich rum. Ich habe das halt selber in der Hand. Und das ist eigentlich das, was mich sehr fasziniert an modernen Gründen und wofür wir mit der Gründerplattform einfach auch stehen wollen.
Thema Finanzen ist ja auch immer so eine Sache. Gerade wenn man irgendwie in einer Festanstellung gearbeitet hat, an der Supermarktkasse, dann bekommt man sein Geld überwiesen und weiß, perfekt, damit kann ich einkaufen gehen. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, was ist wichtig? Ich weiß, großes Feld.
Ja, genau. Wo fängt man da an? Wo hört man auf? Also was ich vielleicht mal ganz an den Anfang stellen würde, ist, dass in Deutschland immer noch wahnsinnig viele Leute Umsatz und Gewinn verwechseln. Ja, also wenn ich 100 Euro Umsatz mache, dann ist das nicht die Summe, die letztlich bei mir im Portemonnaie verbleibt und von dem ich auch mein eigenes Leben oder sogar meine Altersvorsorge gestalten könnte. Weil je nach Business geht dann natürlich ganz viel weg für Personal oder für Miete und natürlich für Waren, für alles Mögliche. Und ich sage das deswegen, weil viele der Dinge, die man beachten muss oder wo man irgendwas anmelden muss, beziehen sich halt auf den Gewinn. Also wenn ich zum Beispiel Sozialversicherungsabgaben leisten muss, dann fragt die Krankenkasse halt danach, wie viel hast du an Gewinn? Ja, und viele machen sich Sorgen, weil sie hohe Umsätze haben, dass sie dann auch hohe Beiträge zahlen müssen. Aber das ist nicht der Punkt an der Stelle, sondern es zählt da wirklich als Bezugsgröße das, was als Gewinn am Ende übrig bleibt, nach Abzug der Kosten. Und deswegen ist dieser Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist für mich auf jeden Fall da erstmal zentral. Und ich glaube, dann kann man sich von da aus vielen Fragen einfach besser nähern.
Was begegnet dir denn? Welche Ängste haben junge GründerInnen?
Was wir mitbekommen und was auch in jeder Studie über Gründungshemmnisse steht, ist halt, dass die Leute im Kopf immer dieses Bild vom Scheitern haben. Also das haben wir uns in Deutschland jetzt wirklich über Jahrzehnte wirklich beigebracht. Es ist ganz furchtbar, irgendwie unternehmerisch zu scheitern, also allein dieses Wort. Und damit tun wir uns in Deutschland ja echt keinen Gefallen. Andere Länder machen das ein bisschen anders. Die sagen, ja gut, ist doch super. Dann hast du einmal irgendwie daneben gegriffen, hat was nicht funktioniert. Ja, who cares? Das Leben geht weiter. Und dann machst du halt das Nächste und irgendwann wird was funktionieren. Wichtig ist halt, dass du dich auf dem Weg nicht ruinierst. Und das haben wir, glaube ich, in Deutschland auch noch. Da haben wir auch noch ein Stück Weg zu gehen. Die Leute gehen meistens halt doch all in. Und erst wenn sie wirklich merken, Haus und Hof sind weg, dann stoppen sie das Ganze. Und das müssten wir gucken, dass wir das verändern, damit dieses Scheiterungsrisiko einfach kleiner wird. Weil das ist das, was den Leuten einfach Angst macht. Und das ist halt, wie gesagt, so eine Mischung aus Mindset und Verhaltensweisen. Da könnte man ganz viel bewegen, indem man den Leuten diese Sorge einfach nimmt und sagt, okay, wenn du jetzt risikoarm in so eine Selbstständigkeit reingehst, dann du riskierst halt nicht Leib und Leben. Mhm. Scheitern ist nichts Negatives. Du bist danach definitiv schlauer, du bist ein anderer Mensch und kommst auf jeden Fall ein Stückchen weiter in deinem Leben.
Ihr habt es gerade gehört. Scheitern ist nichts Negatives. Guter Gedanke. Aber erfordert auch ein bisschen Mut. An dieser Stelle hören wir nochmal Bing. Er denkt nur selten daran, was passieren würde, wenn die Aufträge ausbleiben. Wenn er wirklich scheitert.
Einen tatsächlichen Plan B habe ich nicht, nein.
Denn es läuft.
Ja, also ich kämpfe natürlich jeden Tag und versuche, das Beste zu machen. Es gab auch schon wirklich Momente, wo ich an mir gezweifelt habe, an meinen Fähigkeiten, an den Weg, den ich gehe. Aber dann finde ich auch so, viele Dinge, die wir heutzutage erleben, wollen wir immer sehr, sehr schnell haben. Wollen sehr schnell Karriere oder Erfolg haben. Und denken gar nicht, wie viel Zeit manche Sachen eigentlich benötigen, damit es gut wird.
Und es ist ja schon auch beeindruckend, dass, klar, du sagst, es ist ein Struggle und auch mitunter jeden Tag, aber dass du es schaffst, dich mit deiner Selbstständigkeit zu finanzieren als Fotograf, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist für mich auch jedes Mal ein kleines Wunder, muss ich sagen. Ich freue mich immer, wenn ich in meinem Studio bin. Ich genieße es wirklich hier und schätze wirklich auch dann das, was ich habe und auch natürlich die Menschen, die mich dabei supporten, das vergesse ich nie, weil das ist auch sehr, sehr wichtig gewesen in meiner jungen Karriere als Fotograf.
Warum arbeitest du denn gerne selbstständig?
Weil ich weiß, wo die Kreativität hingeht. Man hat einen gewissen Freiraum, Spielraum, seine Vision und einen Teil seines Ichs sozusagen zu verwirklichen. Und das ist sehr, sehr schön am Ende zu sehen.
Kurze Anmerkung zum Schluss. Egal, wofür ihr euch entscheidet, wir geben hier keine konkreten Business-Tipps. Können wir auch gar nicht. Informiert euch also, je nachdem, was ihr machen wollt, bei den passenden Anlaufstellen. Das Team für diese Folge: Sarah Brendel, Philipp Ademann, Anne Göbel und ich, Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.